Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast. Heute möchte ich mich nochmal dem Thema widmen, was brauchen denn Kinder? Das ist ja so mein Herzensthema. Was brauchen Kinder heutzutage, damit sie wirklich aufblühen können? Und dazu habe ich mir heute eine Interviewpartnerin ins Boot geholt, nämlich die Frau Doktor, muss man dazu sagen, Frau Dr. Martina Stotz vom Mein Erziehungsratgeber. Hallo, grüß dich.
Hallo, sehr schön, dass ich heute hier sein darf.
Ja, freue mich. Wir haben uns ja jetzt schon längere Zeit sozusagen ein bisschen beschnuppert über die sozialen Medien, haben festgestellt, dass wir in der gleichen Stadt sind. Jetzt haben wir uns hier zusammengefunden, was natürlich toll ist, weil es hoffentlich auch eine Möglichkeit gibt, dann ne, real im realen Leben sich zu ergänzen.
Ja, und wir saßen jetzt auch schon zusammen bestimmt eine Stunde und haben gequatscht, mussten jetzt unterbrechen.
Aber jetzt wollen wir natürlich so ein bisschen unseren Zuhörern alles das, was du mir eigentlich schon fast deine ganze Begeisterung eben schon mitgeteilt hast, ein Stückchen weit sozusagen schmackhaft machen. Wenn man sich so stark wie du mit dem Thema Kinder beschäftigt, du arbeitest in Schulen ja, hier in München, du machst aber sehr, sehr viel Online-Beratungen auch schon mittlerweile für Eltern, auch für Lehrer. Das heißt, du bist häufig das Bindeglied, der Vermittler zwischen Kind, Eltern, Lehrer. Also meine Erfahrung ist, dafür braucht man relativ gute Nerven und oder man braucht ein relativ starkes, warum man das Ganze macht. Das würde ich vielleicht gerne an dich übergeben. Warum fühlt sich das nicht für dich an wie Arbeit sozusagen? Was treibt dich da so an?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil ich nicht jeden Tag mit diesem großen Dankbarkeitsgefühl in meine Arbeit gehe, weil ich jeden Tag diese Momente habe, wo ich einfach Gänsehaut habe und wo ich gemerkt habe, ich habe die Eltern und die Kinder wirklich berührt. Ja, und das ist mein Sinn. Also ich habe das Gefühl, ich bin auch deswegen hier auf dieser Welt, weil ich die Menschen wirklich begleiten darf, dabei die Kinder wachsen zu lassen oder wie du immer so schön sagst, aufblühen zu lassen. Ja. Und ich bin einfach ganz sicher, dass man Kinder so begleiten kann, dass sie ihre ganzen Kräfte, die sie in sich haben, entfalten können. Und dafür braucht man nicht 100 Erziehungsratgeber lesen, sondern es geht darum, einfach ein paar Dinge für sich klar zu machen, ja. Okay. Und die möchte ich dann immer in solchen Beratungen und ja in meiner Arbeit weitergeben.
Ja. Wie bist du selber als Kind groß geworden? Es gibt ja Menschen, die vielleicht diese Begeisterung für Kinder und also eben für das Erblühen oder für das Wachsen von Kindern beziehen, dadurch, dass sie vielleicht selber einen Schmerzpunkt haben, so dass sie vielleicht gerne als Kind selber so gesehen worden wären oder anders gesehen worden wären. Oder umgekehrt die Erfahrung gemacht im Lauf des Lebens, dass es häufig eben nicht so stark ist. Das ist so mein Part, dass ich einfach gemerkt habe, dass, also meine Kindheit war nicht, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt da großartig geschädigt oder traumatisiert worden. Jede Eltern machen es, glaube ich, so gut, wie sie können.
Genau, ja? Sie tun ihr Bestes.
Absolut. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, natürlich dann später im Laufe der Zeit, in den therapeutischen Bereichen, auch in dem privaten Kontext mit meinen Kindern, dass es häufig leider nicht der Fall ist und dass ich mir wünschen würde, dass in einem reichen und eigentlich sonst wohlhabenden und sicheren Land wie in Deutschland, dass wir uns diesen Luxus nicht mehr erlauben, so achtlos mit Kindern umzugehen. Was ist bei dir der Schlüssel? Eher der Schmerzpunkt oder eher, dass du dir auch einfach wünschst, ich glaube, du hast beraten, es ist so eher die Diskrepanz, die du auch erlebt hast, oder?
Ja, also bei mir war es tatsächlich so, ich bin aufgewachsen mit einem wundervollen Vorbild meiner Mutter, also die Säuglingsschwester, es war ihr Traumberuf, sie hat mit 8 Jahren gesagt, ich werde Säuglingsschwester und habe natürlich gesehen, wie viel Leidenschaft sie in ihre Arbeit geht und sie hat dann auch sozusagen Kinder aufgenommen als Tagesmutter. Das heißt, ich bin mit ganz vielen Kindern groß geworden, war natürlich sehr früh dann auch immer Babysitterin und habe einfach diesen liebevollen Umgang, den sie mit Kindern hat, natürlich sehr stark erfahren. Ja. Ja. Hatte einen sehr autoritären Vater, der natürlich auch sein Bestes versucht hat. Ja. Und es war deswegen hatte ich auch beide Seiten. Man kann auch sehr viel deswegen nachempfinden, auch heutzutage, auch warum Eltern eben sich teilweise verhalten, wie sie sich verhalten. Das heißt, es gibt eigentlich nichts, was ich nicht verstehen kann, ja, oder was ich nicht nachvollziehen könnte. Ja. Und deswegen finde ich es auch immer so wichtig, Eltern da nicht zu verurteilen. Ja, und es war dann so, dass meine Mama mir da immer Vorbild war, ich auf dem Land groß geworden bin und auch durch die Vereinsarbeit sehr früh auch in der Jugendarbeit war. Und so bin ich dann tatsächlich zu meinem Traumberuf der Grundschullehrerin gekommen. Ja, und das bin ich bis heute absolut mit Herzblut Grundschullehrerin, obwohl ich frühes Aufstehen hasse. ist es immer die Motivation jeden Morgen, dass ich als Klassenlehrerin in meine Klasse komme und alles weitergeben darf, was ich weitergeben möchte. Mhm. Und ja, das ist natürlich so der eine Weg gewesen. Mhm. Und nach dem Lehramtsstudium habe ich mich aber entschieden, noch zu promovieren, also weil ich unbedingt in diese Familienpsychologie mehr rein wollte. Ich habe sehr viel gelernt im Lehramtsstudium, auch sehr viel, was mir nichts gebracht hat. Ja. Nur habe ich eben gemerkt, ich möchte unbedingt noch mehr erfahren über Kinder, über Kindererziehung, was Kinder gerecht finden, was sie ungerecht finden. Mhm. Und es war dann auch ein Schwerpunkt meiner Doktorarbeit, dass ich wirklich mich mit Eltern unterhalten habe, ganz viel in Interviews, also sehr viel qualitative Forschung gemacht habe, aber auch 600 Kinder befragt habe. Und da hatte ich einfach dann so viel mehr danach ein Gefühl, noch mehr zu wissen. Ja? Mhm. Und dann war das schön, nach der Doktorarbeit durfte ich endlich in die Grundschule.
Ja.
Und hab dann gemerkt, ach, das ist ja was ganz anderes. Mhm. Ja? Also hab dann gemerkt, dass die Theorie ist schön und die Praxis ist völlig anders. Und dann habe ich jetzt in diesen 5 Jahren und jeden Tag auch wieder neu so versucht, meinen Weg zu finden, all das, was ich eben in mir habe, mein Wissen und eben auch die Einstellung zum Kind, also auch diese positive Einstellung, dass ich ein Kind einfach als was so Vollkommenes ansehe und dass das so so eine starke Persönlichkeit in jedem Kind schon steckt. Ja? Dass ich genau das eben rauskitzeln will, dass die Kinder wirklich das machen, was sie von ihrer Identität, von ihrem Kern her sind, dass sie ihre Talente finden, ihre Stärken, dass sie wirklich psychisch belastbar in unsere Welt rausgehen. Ja? Und das habe ich jetzt über die 5 Jahre bin ich tatsächlich für mich da auch nochmal so viel weitergekommen und möchte das jetzt deswegen auch Eltern weitergeben. Deswegen habe ich jetzt seit einem Jahr auch meine Elternkurse und habe für mich einfach eine Strategie gefunden, wo ich mich ranhangle, Zungenbrecher. Und die Strategie gebe ich Eltern so gerne weiter, weil sie auch wirklich eine Orientierung gibt und Halt gibt im Alltag. Weil es gibt so viel schwammige Sachen und dann soll man das machen und das beachten und zu wenig Bindung, zu viel Bindung. Also Eltern sind auch heutzutage so überfrachtet mit Informationen. Mhm. Ja, und das
was macht denn dann diesen Kompass aus? Also wie gesagt, du hast, wenn man anschaut, was du alles gelernt hast, was du alles gemacht hast, das ganze Wissen, das kombiniert mit der Praxiserfahrung, eben sozusagen ne, Bulletproof, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut in der Praxis. Das hast du sozusagen jetzt die Essenz ein Stückchen mal sozusagen da raus destilliert.
Ja, genau. Ja. Und ich lerne jeden Tag neu dazu.
Das ist so mit Kindern. Das geht
so
mir auch
ist
so.
Es, ja.
Was sind so die Kernbereiche? Weil das ist, glaube ich, super, super spannend. Ich jetzt versuche es ja auch meinen Eltern in meiner Praxis auch mal zu erzählen, dass es gar nicht so viel braucht. Also es braucht schon etwas für Kinder, aber gar nicht so sehr das, was wir uns immer vorstellen.
Ja.
Was sind so vielleicht sag mal, die Kernbereiche oder die Pfeiler, die Eckpfeiler von dem, was du den Eltern mitgibst, damit, was du so schön vorhin im Vorgespräch schon gesagt hast, die Kinder dann wirklich mit Zauberkräften später mal irgendwann Flügge werden?
Ja, genau, die Zauberkräfte. Also ich finde tatsächlich, der allerwichtigste Punkt ist, wie man als Erwachsener zu sich selbst steht. Das ist für mich der Schlüssel.
Ja.
Und das ist natürlich, hört sich erstmal sehr hochgestochen an. Mhm. Es geht aber wirklich darum, herauszufinden, wer bin ich als Erwachsene, was habe ich für Bedürfnisse? Ja, also erfülle ich mir die Bedürfnisse auch? Und bin ich mit mir, im Reinen ist so ein großes Wort, aber bin ich mit mir verbunden? Ja, und das ist meines Erachtens der Schlüssel dafür, dass ich mit einem Kind in eine wirklich enge Beziehung und Bindung treten kann.
Ja.
Und wenn ich zum Beispiel, wenn es in meinem Klassenzimmer zu laut ist oder wenn es zu Hause zu laut ist mit den Kindern, ja, dann ist mein Bedürfnis Ruhe manchmal einfach da. Das ist in Ordnung. Ja. Und wenn ich aber dieses Bedürfnis gar nicht kenne, ja, da gibt es viele andere Bedürfnisse noch, dann habe ich keine Klarheit. Und deswegen sage ich immer zu allen Eltern, es ist so wichtig, erstmal in sich reinzuhören, was brauche ich, was ist mir wichtig. Und das heißt für mich auch bedürfnisorientiert, dass jeder in der Familie, auch jeder in der Schule, dass es jedem gut gehen kann. Das ist ganz wichtig, ja. Und dann sage ich immer, auch Eltern, wenn die bei mir in der Beratung sind, sage ich immer, ist denn momentan bei euch zu Hause so, dass es jedem einigermaßen gut geht, dass alle Bedürfnisse einigermaßen erfüllt sind oder ist einer im Mittelpunkt, ja. Und ich glaube, da ist der Schlüssel. Und das setzt aber auch voraus, dass man auch einen Zugang zu seinen eigenen Gefühlen hat als Erwachsener. Ja, das heißt, lasse ich es zu, auch mal wütend zu sein. Es ist in Ordnung, dass meine Gefühle da sind. Wie gehe ich selbst mit meinen Gefühlen um? Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz springender Punkt. Und dann, wenn ich da meinen Zugang zu mir habe und auch im ersten Schritt immer wieder schaue, wie geht's mir, dann erst, wenn ich durchgeatmet habe, wenn ich kurz zu mir gekommen bin, ja, wenn ich nicht einfach nur reagiere irgendwie, dann kann ich auf das Kind feinfühlig reagieren.
Ja.
Und da sind wir auch schon beim Thema Bindung, weil das ist auch sowas, was so extrem viel Druck auf Eltern ausübt, das Thema Bindung. Ist mein Kind bindungs... also wirklich, hat es eine sichere Bindung zu mir oder nicht? Oder hat es eine Störung? Oder das ist, finde ich, da wird sehr viel Druck ausgeübt und es geht, der Schlüssel liegt wo ganz anders. Ja, ja. Der liegt da, dass man zu sich eine Bindung hat. Und dann kann man die Bindung an das Kind weitergeben und die Beziehung.
Ja.
Und da sind wir beim ersten Punkt, ja. Und ja, der zweite Punkt, finde ich, nach wie vor, dass das Kind eben mit seinen Stärken und Talenten wirklich im Vordergrund steht. Ja, dass ich genau immer wieder hinterfrage, warum verhält das Kind sich gerade so? Da ist immer ein Grund da. Ein Kind befriedigt immer irgendein Bedürfnis dadurch, dass es sich irgendwie verhält. Ja, es ist immer...
Jeder Mensch irgendwie, ne? Ja. Nicht nur Kinder.
Nicht nur Kinder, auch. Genau. Sind deswegen so tolle Vorbilder auch für uns. Ja. Ja. Und zum Glück machen sie es noch, weil wir haben es verlernt. Ja. Und sie zeigen uns eigentlich dann, wenn sie in einer engen Verbindung mit uns stehen, zeigen sie durch ihr Verhalten... zeigen sie uns alles. Und wenn sie einen Wutausbruch haben und wenn sie zu wenig, haben sie vielleicht zu wenig geschlafen, zu wenig gegessen, was ein Bedürfnis ist nicht erfüllt? Das ist so meine größte Frage, die ich mir immer erst stelle.
Ja. Und wir Erwachsenen haben sicherlich einfach verlernt, häufig eben uns zu hinterfragen, was ist eigentlich das Bedürfnis dahinter? Warum muss ich jetzt, keine Ahnung, eine Zigarette rauchen oder, keine Ahnung, ein Stück Schokolade essen oder was auch immer?
Es unterdrückt das Gefühl, das ist ganz einfach, ja.
Und das... wie du sagst, ne, das ist natürlich etwas unbequemer, vielleicht der etwas unbequemere Weg, damit anzufangen, sich das bei sich selber zu fragen. Nur dann kann ich natürlich beim Kind nachschauen. Ich denke, das finde ich einen wichtigen Punkt, den du nennst, weil das ist mir auch immer so, wird mir in letzter Zeit immer klarer, dass das natürlich ein extremer Druck auch auf Kinder ist, wenn wir sozusagen nur noch um das Kind kreisen.
Ja.
So, ja, das Kind steht im Mittelpunkt. Aber ein großer Teil von dem Stress, den ich erlebe bei Kindern, hat nichts was mit Vernachlässigung zu tun. Also das gibt es natürlich auch. Mit Vernachlässigung oder emotionaler Missbrauch oder was auch immer, oder eben eine fehlende Bindung oder eine, wie auch immer, ambivalenten. Aber ich glaube, das ist ein großer Stress, dass plötzlich eigentlich nur noch das Ganze um das Kind kreist. Weil so würden wir uns ja auch fühlen, wenn jeder ständig die ganze Zeit nur noch...
das löst ein Erwartungsdruck.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass eines deiner Grundbedürfnisse unter anderem Freiheit ist.
Ja,
ne? Stell dir jetzt mal vor, jemand würde diese Freiheit die ganze Zeit eigentlich eingrenzen. Das macht Druck. Der kommt natürlich irgendwo raus.
Ja, und es führt natürlich auch dazu, dass wir Kinder in dem, dass sie sich ausprobieren wollen, dass sie die Welt entdecken wollen, auch einschränken. Absolut. Ja. Und das ist auch nichts, was man bewusst macht oder was Eltern bewusst machen, sondern es passiert natürlich aus einer wunderschönen Absicht heraus.
Absolut.
Ja. Es sind die Ängste, die da sind, die man selber unterbewusst hat. Ja. Und man möchte sein Kind beschützen. Und das ist ja wunderschön. Also an sich ist auch diese Absicht wunderbar. Und Eltern dürfen Vertrauen haben, dass die Kinder so viel alleine schaffen. Ja. Da habe ich auch ganz oft einfach das Thema Selbstwertgefühl in meiner Beratung, dass ich immer sage, traut euch mal, die Kinder alleine zum Bäcker zu schicken. Ja. Traut euch mal, nur den halben Schulweg eurem Kind alleine zuzutrauen. Es sind so Kleinigkeiten im Alltag oder dass das Kind bezahlen darf irgendwo. Ja. So einfach diese, darüber erlebt sich ein Kind selbst wirksam. Und darüber entsteht Selbstbewusstsein. Diese Selbstständigkeit zu fördern, ist ein ganz wichtiger Punkt. Hast du so recht, ja.
Also das heißt, einmal die Orientierung an den Bedürfnissen, hast du gesagt, ist im Prinzip eines der wichtigsten Dinge, dass die Eltern erstmal wieder spüren, was ist das Bedürfnis, sodass halt in einer Familiendynamik quasi jeder die Bedürfnisse von jedem irgendwie zumindest gesehen sind.
Ja.
Wie kriege ich den feinen Unterschied hin, sozusagen auch in der Familie, was ist ein Bedürfnis und was ist vielleicht gerade nur eine momentane Laune oder sagen wir mal so. Ne? Also ich finde, das kann derzeit so ein bisschen natürlich auch kippen, dass wir nur noch nach Bedürfnissen, nur noch danach fahnden, sozusagen, wo es kurzfristig, also was vielleicht machst du für unsere Zuhörer nochmal den kleinen feinen Unterschied zwischen was macht mir gerade Spaß? Und was macht mich vielleicht auf die Dauer glücklich? So, bei uns als Erwachsenen, glaube ich, verwechseln viele das Bedürfnis einfach nach kurzzeitiger
Befriedigung. Genau, da sind wir, glaube ich, auch bei deiner Form von Kompensation, die du angesprochen hast. Genau. Ja, da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Das setzt natürlich voraus, dass wir einen Zugang zu den Gefühlen haben. Mhm. Ja, und auch, dass Kinder lernen, einen Zugang zu Gefühlen zu kriegen. Mhm. Und das kriegen sie darüber, dass wir Erwachsene darüber sprechen, wie es uns geht. Ich bin wütend, weil, ja.
Okay.
Ja, ich bin gerade erschöpft, ich bin gerade müde, ich brauche dann gerade Ruhe. Ja, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht anfangen, Gefühle zu benennen, Gefühle auszusprechen und dann noch bei Kindern eben Gefühle erlauben, Gefühle zulassen, auch wenn ein Kind wütend ist, zu sagen, ich sehe, du bist gerade richtig wütend und das nicht zu verurteilen, dann lernen Kinder ihre wirklichen Bedürfnisse kennen und lernen auch noch, die zu artikulieren, weil wir es ihnen erstens vormachen und zweitens jedes Gefühl in der Familie okay ist. Ja, ich sage immer, das Wichtige ist, es geht nicht darum, jedes Verhalten eines Kindes zu akzeptieren, sondern jedes Gefühl darf in Ordnung sein. Mhm. Ja. Weil wenn wir das nicht tun, dann leidet einfach das Selbstwertgefühl eines Kindes. Es führt einfach dazu, dass ein Kind denkt, ich darf nicht sauer sein, ich darf nicht wütend sein, ich muss angepasst, freundlich, höflich und sein, um eben geliebt zu werden.
Mhm.
Und dann ist auch diese Liebe so eine Bedingung geknüpft. Und ich denke, das ist was, da dürfen wir dazulernen, wenn wir mit Kindern zusammen sind.
Mhm.
Das ist so der Schlüssel für mich, dass ich wirklich finde, diese Akzeptanz, dieses Angenommensein. Und dann kann ein Kind so verschiedene Schwierigkeiten haben, die ja immer dann auch so mit Stempel auf das Kind draufgedrückt werden. ADHS, verhaltensauffällig, was ich alles so erlebe. Es ist immer leicht, ein Kind in eine Schublade zu stecken.
Ja.
Und wenn wir aber diesen anderen Blick haben und dieses, ein Kind darf so sein, wie es ist, mit seinen Gefühlen darauf eingehen, und dann zum Beispiel eben sagen, du bist gerade wütend, das stört dich gerade, ja, das ist dir gerade zu viel, ich glaube, du brauchst vielleicht gerade ein bisschen Ruhe. Dann entsteht Verbindung. Und da müssen wir manchmal auch gar nicht so viel sagen, manchmal reicht es auch, wenn wir diese Haltung haben.
Ja.
Na. Und diese Haltung haben wir immer dann, wenn wir auch mit uns verbunden sind. Deswegen ist es eigentlich was sehr Tiefgründiges und nichts Oberflächliches. Also ich arbeite zum Beispiel sehr viel mit gewaltfreier Kommunikation, auch in der Schule. Und es hilft halt nichts, diese gewaltfreie Kommunikation anzuwenden, Schritt für Schritt, sondern es muss wirklich eine Philosophie, eine innere Haltung sein. Ja? Und die kommt darüber, dass ich selber mit mir verbunden bin.
Ja. In der Osteopathie wird das ja häufig so ein bisschen, gerade mit Kindern, wenn wir mit Kindern arbeiten, erklärt mit eben der versuchen natürlich so ein Stückchen weit neutral zu sein, versuchen in Kontakt mit Stille zu sein, bevor man ein Kind anfasst. Aber ich merke das eben auch, dass es tatsächlich manchmal einfach eine Frage der inneren Haltung ist, ob und wann ein Kind sich dann einfach zum Beispiel in einem Alter, in der die manchmal schwierig sind, von mir berühren lässt oder eben nicht.
Mhm.
So, es geht einfach darum, die Eltern wundern sich, warum kann das sein, wie kann das sein, dass oder haben natürlich eine Vorstellung, das Kind ist eh so hippelig, das lässt sich doch nie im Leben anfassen. Dann sind sie ganz überrascht, dass das trotzdem gelingt. Das hat für mich dann eben nicht diesen esoterischen Charakter, weil, keine Ahnung, magische Hände oder ich jetzt erleuchtet bin, sondern es geht einfach auch gefühlt häufig einfach darin, eine innere Haltung zu haben, dass es okay ist, wenn das Kind jetzt hibbelig ist und dass es auch okay ist, wenn es jetzt mal schreien muss oder keine Ahnung. Und wenn es okay ist, dass es auch mal was kurz, dass was runterfällt, was immer dann für die Eltern so ganz schlimm ist, oh, das Kind hat sofort was runtergeschmissen oder es hat
nicht angepasst gewesen.
Das Wartezimmer auseinandergenommen, dann sage ich mir, das ist okay. Und diese Haltung, wenn man die mitbringt, dann ist das auch so, dass die Kinder häufig eben ein Verhalten zeigen, was die Eltern nicht erwarten, was nicht erwartbar ist eigentlich. Und das versuche ich wirklich auch Eltern häufig mitzugeben. Es ist manchmal einfach schwierig. Sie sehen das natürlich sehr distanziert, dass sie das nicht hinbekommen. Deshalb wäre jetzt meine Frage, wie berätst du den Eltern dann konkret in konkreten Schritten dahingehend, so eine Haltung zu entwickeln? Du hast gesagt, klar, Kontakt mit den eigenen Gefühlen.
Ja.
Das ist schon mal schwierig genug.
Das ist sehr schwierig, deswegen ist es natürlich auch nichts, es ist keine schnelle Lösung, die ich anbieten kann. Ja, das wäre so schön, wenn man einfach immer sagen könnte, so, ja, also jetzt mach 1, 2, 3, 4, 5 und dann bist du fertig. Ja?
Meine besten 5 Tipps für dich und fertig.
Genau, deswegen wehre ich mich ja auch bis heute noch einen Erziehungsratgeber zu schreiben. Ich weiß genau, was du dir jetzt wünschst. Und das ist, es geht darum, dass den Eltern mitzugeben, wie sie sich mit ihrem Kind verbinden können, was hilft. Und eins habe ich schon gesagt, es hilft, Gefühle zu spiegeln. Immer verständnisvoll, mit verständnisvoller Haltung, verständnisvollem Blick zu sagen, ich sehe, du bist gerade wütend. Also ein Beispiel jetzt, ja. Oder ich sehe, das macht dich gerade ganz aggressiv. Und dann zu versuchen, herauszufinden, manchmal mit dem Kind zusammen, was es denn jetzt braucht. Je nachdem, wie alt das Kind ist, kann man auch mal fragen, was wird dir denn gerade gut tun? Was brauchst du denn gerade? Wenn das Kind kleiner ist, kann man auch mal sagen, ja, vielleicht brauchst du gerade einfach ein bisschen kuscheln. Ja. Oder vielleicht brauchen wir jetzt zusammen mal ein bisschen Ruhe. Und darüber beruhigt sich ein Kind, ja. Das ist, und man kann ganz wichtig natürlich auch die Körperhaltung, der Blickkontakt, also nicht von weitem sagen, ja, so und so ist es. Das ist auch übrigens, wenn man Grenzen setzt, dasselbe, dass man nicht von weitem sagen kann, wenn das Kind mit Steinen wirft, ja, jetzt hör mal auf, mit Steinen zu werfen, sondern auch da ist der Kontakt wichtig. Hingehen, Augenhöhe und dann eben klar aussprechen, was das eigene Bedürfnis ist. Ich sage immer ganz wichtig, was wenige Erwachsene machen, ist wirklich unter die Augenhöhe des Kindes gehen. Also sich wirklich runterbeugen und dem Kind in die Augen schauen. Und das ist ein ganz schönes Experiment, wenn das ein Erwachsener mit dir macht. Das könnt ihr mal ausprobieren, das mal nachzuspüren, wie schön das eigentlich ist, wenn jemand wirklich auf deine Augenhöhe kommt. Allein diese Gestik ist schon so beruhigend und verbindend, ja. Und manchmal kann auch eine gewisse Prise an Humor nicht schaden, ja. Um das Ganze nicht zu dramatisieren, wenn es mal schwierig ist, kann man es auch ein bisschen lustig lösen. Und ich finde, das Wichtigste dann ist, die Geduld zu haben, zu warten, bis das Kind bereit ist. Das hast du ja gerade so schön gesagt. Du wartest dann auch einfach. Ja, hast du da Erfahrungen, wie das mit dem Warten ist? Du hast da bestimmt viel Geduld.
Also, das ist eines der Schlüssel tatsächlich, was wir auch was wirklich in der Kinderosteopathie wichtig ist, einfach wirklich zu warten bis zu dem Moment. In der Osteopathie, einige der Gründerväter haben gesagt, du wartest, bis sozusagen der Wille des Patienten sich nicht deinem Willen, sondern dem einer höheren Instanz unterwirft oder eben sich das angeglichen hat und dann fasst du den Patienten an. Und bei Kindern ist es häufig so, dass das, was du gesagt hast, Humor, häufig eine Art, die Kinder müssen merken, dass du bereit bist zu spielen. Du musst nicht unbedingt genau die Spiele machen von den Kindern, aber sie müssen wissen, dass du immer noch spielen kannst.
Kannst du bestimmt.
Auf die eine oder andere Art. wenn sie das abgefragt haben, auf die eine oder andere Art, das kann nonverbal sein, dann ist es wirklich dieses Warten, wo die Eltern natürlich meistens eher ungeduldig werden. So, die denken, sie müssen das Kind hinsetzen, hinlegen auf die Behandlungsbank. Dabei sage ich natürlich, sie spielen mit dem Kind auf dem Schoß und ich sitze halt nebendran. Und dann irgendwann, nach einer gewissen Zeit, vielleicht lege ich dann mal eine Hand irgendwo hin. So, gerade bei den Kindern so in dem schwierigen Alter, sagen wir zwischen 1,5 und 3, 4, da ist das halt ein schöner Schlüssel. Dieses Warten ist der Schlüssel. Und bei den anderen kannst du natürlich viel erklären und sagen, so fühlt sich das an, so wird sich das anfühlen.
Ja, Druck erzeugt natürlich dann auch wieder Gegendruck. Ja. Und das Warten sage ich deswegen auch nochmal, weil erst wenn die Wogen geklettet sind, erst wenn man sich wieder beruhigt hat, ja, wenn da ein Gefühlselefant in einem drin sitzt, kann auch das Gehirn gar nichts aufnehmen. Also rein aus entwicklungspsychologischer Sicht ist es einfach klar, dass in dem Moment gar keine neuen Verbindungen im Gehirn entstehen können, wenn das Kind wütend aufgebracht und übermannt von Gefühlen ist. Ja. Und ein Kind sucht sich das nicht aus, in dem Moment wütend zu sein. Ein Kind ist nicht auf die Welt gekommen, um uns zu ärgern in solchen Momenten, sondern es kann in dem Moment nicht anders. Ja. Und dann ist diese Verbindung so wichtig und dann abzuwarten. Dann fragen mich immer Eltern, ja, wann weiß ich denn, wenn ich verbunden bin mit dem Kind? Ja. Und da kommt für mich diese Intuition und das Bauchgefühl rein. Jede Mama, jeder Papa weiß, wann diese Verbindung da ist. Das spüren Eltern so gut wie niemand anders, weil sie ihr Kind so gut kennen.
Ja.
Und das ist ein wunderschöner Moment, also ein Moment von Gänsehaut, wenn ich in der Schule das mit den Kindern habe, wenn ich weiß, so jetzt sind wir zusammen, jetzt kann ich reden, jetzt kann ich klar machen, was mir wichtig ist, ja. Mir ist es wichtig, zum Beispiel, dass wir uns an die Regeln halten. Wie machen wir das, dass du dich beim nächsten Mal melden kannst, wenn du was sagen möchtest? Ja? Und das alles übertragen auf die Familie. Wenn ein Kind schlägt, dass man dann in dem Moment, wo die Verbindung wieder da ist, sagt, Mir ist ganz wichtig, dass wir freundlich miteinander umgehen. Hast du denn eine Idee, was du beim nächsten Mal machen kannst, außer zu schlagen? Weil ich möchte, dass wir gewaltfrei miteinander sind.
Ja.
Und dieses Abwarten, das ist der Schlüssel auch da. Ja. Weil dann ist das Gehirn aufnahmefähig und es entstehen neue neuronale Verbindungen im Gehirn. Und das obere Gehirn, das dann, wo Verbindungen entstehen, und das obere Gehirn entwickelt sich weiter, bis die Kinder 20 sind. Ja. Und am Anfang ist es so wenig entwickelt, dass wir auch oft zu viel erwarten von den Kindern. Die können das noch nicht steuern. Die haben ihre Gefühle noch nicht im Griff.
Alle Links und Ressourcen zur heutigen Podcast-Folge inklusive des Links zum Blog zum osteopathischen Vorsorgeuntersuchung findest du in den Shownotes oder über meine Seite www.stefanried.com. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, ihn likest, teilst und dass ich so in deinem Leben und dem deiner Liebsten einen kleinen, aber möglichst feinen Unterschied machen darf. Dein Stefan Ried.